Es gibt verschiedene Themen, über die wir sprechen könnten. Das Hauptthema wäre die Wiederkunft Jesu Christi, unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Herrn, ebenso die Zeichen der Zeit, die Verheißungen, die Gott gegeben hat, die sich jetzt erfüllen, die biblische Prophetie für das Volk Israel, für die Nationen und die Gesamtentwicklung, wie sie für die letzten Tage, in denen wir ja leben, in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde. Menschen schreiben die Geschichte, nachdem Dinge geschehen sind. Gott hat die gesamte Geschichte im Voraus schreiben lassen. Er hat das Ende vor dem Anfang gewusst. Er hat vor 2000 Jahren schon gesagt, was jetzt sein würde. Und das stärkt einfach unseren Glauben. Gott hat auch nichts vergessen, das er nachholen müsste. Es ist alles bereits geschrieben, muss aber durch den Heiligen Geist geoffenbart, in den rechten Zusammenhang gebracht werden, um dann die Dinge geordnet vor sich zu haben. Ich möchte, weil wir auf all diese Themen kurz eingehen werden, mit 4. Mose, Kapitel 12, Vers 6 bis 8 beginnen und diese Verse lesen. 4. Mose, Kapitel 12, vom Vers 6. Hört jetzt meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, so offenbare ich mich ihm durch Gesichte und rede zu ihm durch Träume. So steht es aber nicht bei meinem Knecht Mose. Der ist mit meinem ganzen Hause betraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, unzweideutig und nicht in Rätseln. Er darf die Gestalt des Herrn schauen. Soweit dieses Wort. Als der Herr auf Erden wandelte und das Volk lehrte, hat er im Gleichnissen gesprochen, und in dem Gleichnis war die Sache selber eingehüllt. Dann nahm er seine Jünger beiseite und sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den anderen nicht. Die wirklichen Geheimnisse des Reiches Gottes werden nicht der breiten Masse geoffenbart, die ihre eigenen Wege geht, sondern den Jüngern Jesu Christi. Das Wort Jünger ist gleichbedeutend mit Schüler. Menschen, die in die Nachfolge des Herrn getreten sind, die sich zu seinen Füßen setzen, die seine Belehrung annehmen, die nicht widersprechen, sondern ganz einfach wissen, dass er das letzte Wort hat und dass sein Wort ewige Geltung behält. Ich möchte sofort zum Neuen Testament kommen. Wir könnten aus dem Propheten Daniel, vielleicht ist es sogar angebracht, die beiden Stellen zu lesen. Offenbarung, ich meine Daniel, Kapitel 12, uns allen sehr bekannt. Wir kommen sicher nachher noch darauf zurück. Daniel 12, Vers 4. Du aber, Daniel, halte das Gesagte unter Verschluss und versiegle das Buch bis zur Endzeit. viele werden es dann durchforschen, und so wird die Erkenntnis zunehmen. Und Vers 6, der eine sagte zu dem in Linnen gekleideten Manne, der über den Fluten des Stromes stand, wie lange, bis das Ende dieser wunderbaren Dinge eintritt? Da hörte ich den in Linnen gekleideten Mann, der über den Fluten des Stromes stand. Er erhob seine rechte und seine linke Hand zum Himmel und schwor bei den ewig Lebenden noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und sobald die Macht des Zerstörers des heiligen Volkes ihr Ende erreicht hat, dann wird dies alles sich erfüllen. Wir haben es mit diesen Texten nicht nur mit der Endzeit zu tun, sondern mit dem letzten Zeitabschnitt, mit der letzten Phase in der Endzeit. Wenn wir heute den Begriff der Wiederkunft Jesu Christi behandeln, die verschiedenen Bibelstellen dazu lesen, dann ist es notwendig, immer den Zusammenhang zu erkennen, in dem etwas geschrieben steht. Zwei, drei Beispiele. Wer Offenbarung 10 liest, der findet nichts von einer Braut und nichts von einem Bräutigam. Der findet nichts von einer Posaune, von einem Weckruf. Der findet nichts von einer Auferstehung der in Christo Lebenden oder in Christo Entschlafenen oder in Christo Lebenden. Der findet das alles nicht. Der findet nur, was da geschrieben steht, dass der mächtige Engel, welcher Christus selber ist, als Engel des Bundes zu dem Zeitpunkt herabkommt, einen Fuß auf Land, den anderen auf das Meer setzt und eben schwört, wie wir eben auch im Propheten Daniel gelesen haben, dass die Zeit nicht mehr sein wird. Man muss, wie ich eben schon sagte, jede Bibelstelle so lassen, wie sie ist. Lesen wir Offenbarung 14, dann sehen wir ihn nicht als den, der wie ein Löwe brüllt, dann sehen wir ihn als Lamm auf dem Berge Zion mit den 144.000, die zu dem Zeitpunkt versiegelt sein werden durch den Dienst der beiden Propheten. Lesen wir Matthäus 25, dann haben wir dort das Wort von dem Bräutigam, dem die klugen Jungfrauen entgegengingen, ja auch die anderen, aber dann heißt es, die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür war verschlossen. Lesen wir 2. Thessalonicher 2, ist weder von dem Kommen des Herrn die Rede, und darin wird uns gesagt, dass er den Antichrist mit dem Hauch seines Mundes schlagen wird. Lesen wir Sacharja 14, dann kommt er mit allen Heiligen und stellt seine Füße auf den Ölberg. Man muss also, wenn man schon die Heilige Schrift liest, sie mit göttlichem Respekt und heiliger Ehrfurcht lesen und genau erkennen, in welchem Zusammenhang die Dinge stehen, die man liest. Und nehmen wir das andere, auch aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, dass der Herr wiederkommen wird wie ein Blitz, der vom Osten aufgeht und zum Westen leuchtet. Und dann steht geschrieben, zwei werden auf einem Bette schlafen, einer wird genommen, der andere zurückgelassen. Zwei werden auf dem Felde sein, Einer wird genommen, einer wird zurückgelassen. Zwei auf einer Mühle mahlen, einen wird genommen, einen wird zurückbleiben. Man muss also, wenn man schon liest, den genauen Zusammenhang erkennen, um den es eigentlich geht. Wir als Leib Christi, als Gemeinde des lebendigen Gottes, als Braut des Lammes, warten ja auf den Bräutigam. Das ist oder das sind die Verheißungen, auf die wir zu achten haben, nämlich die Verheißungen, die in Verbindung damit stehen, was an uns und mit uns passieren soll. Wenn wir von den 144.000 lesen, das betrifft uns nicht. Lesen wir andere Stellen, betreffen sie uns eventuell auch nicht. Aber wie eben schon gesagt, wir als Braut, ich sage das einmal so, denn es steht ja auch geschrieben, dass der Herr eine Gemeinde aus den Nationen hat, Römer Kapitel 11 von Vers 25, und wenn die Vollzahl, ich lese es vielleicht, das wird am allerbesten sein, damit alle wissen, dass es so auch geschrieben steht. Römer Kapitel 11 vom Vers 25. Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Gott hat einen Zeitplan. Wir können in Lukas 24, wir werden es gleich haben, nachlesen, dass erst dann, wenn die Zeit der Heiden gelaufen sein wird, wendet sich Gott wieder dem Volk Israel zu. Lukas 21, Vers 24. Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle heiden Völker weggeführt werden, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sein werden. In dieser Generation laufen zwei Dinge parallel. Die Herausrufung der wahren Gemeinde des lebendigen Gottes aus allen Sprachen, Völkern und Nationen, aus allen Gemeinden, aus allen Kirchen und Freikirchen, denn Jesus sagte in Matthäus 16, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Es gibt jetzt 310 Kirchen oder christliche Gemeinschaften im Weltkirchenrat. Es gibt nur eine Bibel, nur ein Heil, nur eine Seligkeit, nur einen Gott und auch nur eine Gemeinde des lebendigen Gottes, die gemäß 1. Timotheus 3, Vers 15 die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist. In der Gemeinde des lebendigen Gottes hat Irrtum und Lüge und Falsches keinen Platz. Christus und das Wort Gottes ist Wahrheit, und alle, die aus Gott geboren sind, haben eine Verbindung zur Wahrheit bekommen, weil sie aus dem Geist der Wahrheit gezeugt und aus dem Samen des Wortes wiedergeboren wurden. Ich möchte es euch lesen. 1. Petrus, 1. Kapitel. Hier steht es sehr deutlich geschrieben. 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 23. Ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt und seine Blume fällt ab. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies ist aber das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das Wort ist das Evangelium. Und das Evangelium ist das Wort. Und wenn in Offenbarung 14 geschrieben steht, dass das ewig gültige Evangelium allen Völkern und Sprachen verkündet werden wird, ebenso wie in Matthäus 24, Vers 14, dies Evangelium vom Reich wird allen Völkern zu einem Zeugnis verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. Nicht ein vom Menschen zurechtgeschnittenes, passend gemachtes, für die verschiedenen Richtungen geltendes Evangelium, sondern das Evangelium Jesu Christi, wie es im Anfang verkündet wurde. Paulus schreibt an die Galater, und das ist eigentlich ein Wort, das uns allen sehr zu Herzen gehen sollte. Galater Kapitel 1, Vers 11 und 12. Ich weise euch nämlich darauf hin, liebe Brüder, dass die von mir zuverlässig verkündigte Heilsbotschaft nicht nach Menschenart ist. Ich habe sie ja auch nicht von einem Menschen empfangen, noch sie durch Unterricht erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Eigentlich ist alles, was von Gott kommt, auf Offenbarung gegründet. Jesus selber sagte, niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem er's offenbaren will. Es ist grundsätzlich alles, was von Gott kommt, mit Offenbarung durch den Geist Gottes verbunden. Jesus sagte damals zu Petrus, Fleisch und Blut hat dir dies nicht offenbar, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Es ist alles offenbar. Paulus schreibt an die Epheser, das, was vorher den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wurde jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart. Epheser Kapitel 3, Vers 4 und 5. Daran könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Hier haben wir heute Abend zum ersten Mal zwei Begriffe in einem Vers gelesen. Apostel und Propheten. Die meisten in den Gemeinschaften kennen nur Hebräer 1, Vers 1. Gott hat vor Zeiten auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet, durch die Propheten, am Ende der Tage hat er zu uns in seinem Sohn gesprochen. Und dann kommen sie zu dem Trugschluss, nicht zu dem Schluss, zu dem Trugschluss, es gibt keinen prophetischen Dienst mehr. Es seien also nur noch Jünger da gewesen und Apostel, die dann alles getan hatten. Soll ich euch mehr als 7 Bibelstellen aus dem Neuen Testament vorlesen, aus denen klar hervorgeht, dass Gott in die neutestamentliche Gemeinde auch den prophetischen Dienst gesetzt hat. Die bekannteste, oder ich lese euch mal ein paar, vielleicht fangen wir gleich mit der Verheißung an, die der Herr selber gegeben hat. Ihr könnt sie mit mir lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 23, Vers 34. Deshalb seht, ich sende zu euch Propheten. Das war nicht auf die alttestamentlichen Propheten bezogen. Der letzte Prophet im Alten Testament war Malachi. Und er lebte 400 Jahre vor Christus. Jetzt bezieht der Herr sich auf das, was geschehen würde. Deshalb seht, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Von diesen werdet ihr die einen töten und kreuzigen, die anderen in euren Synagogen geißeln und so weiter und so weiter. Es ist also der Herr selber, der die Verheißung gegeben hat, auch im Neuen Testament, den prophetischen Dienst in die Gemeinde zu setzen, zu stellen. Denn es gibt einen prophetischen Teil der Heilsgeschichte. Und dieser prophetische Teil muss prophetisch eingeordnet werden. Matthäus Kapitel 13, Vers 52. Da sagte er zu ihnen, deshalb ist ein jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, einem Hausherrn gleich, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorholt. Es gibt also Menschen, die von Gott gelehrt sind, die von Gott eingesetzt worden sind, die von Gott beauftragt wurden, die von ihm gesandt worden sind. Auch das hat der Herr sehr deutlich gesagt. Ihr könnt es in Matthäus 10 nachlesen und anderen Stellen, wo der Herr von der Sendung spricht und auch gleich sagt, wie es geschehen würde oder was denen verheißen wurde, die dann eben solche von Gott gesandte Männer aufnehmen würden. Matthäus Kapitel 10. Hier steht im Vers 41, wer einen Propheten aufnimmt, eben weil er ein Prophet ist oder heißt, der wird dafür den Lohn eines Propheten empfangen. Damit meinte der Herr nicht Jesaja oder Jeremia oder Malachi. Damit meinte er Männer Gottes, die in der neutestamentlichen Epoche von Gott gesetzt werden, um den prophetischen Teil der Heilsgeschichte eben darzulegen hätte. Im Johannesevangelium, im 13. Kapitel, ist ebenfalls ein ähnlicher Ausspruch unseres Herrn gemacht worden, nur nicht direkt auf Propheten beschränkt. Es heißt hier, Johannes 13, Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich auf. Dieses Wenn. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, als wenn der Herr, unser Erlöser, das Haupt der Gemeinde, wenn er jemanden sendet, und das ist immer die große Frage. Ihr wisst ja, über Bruder Brennan gibt es das Buch Ein Mann von Gott gesandt. Ich habe vor kurzem den Titel gewählt, ein Prophet von Gott gesandt. Man muss wissen, welche Kriterien Gott gesetzt hat, um erkennen zu können, ob es sich um eine göttliche Sendung, um einen heilsgeschichtlichen Auftrag handelt oder ob irgendjemand sich nur gerne hören möchte und gefeiert werden möchte. Wir glauben, dass Gott seine Knechte früh und spät gesandt hat. In der Apostelgeschichte können wir nachlesen, im Kapitel 11, Vers 27, in dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien hinab. Eine von ihnen, namens Agabus, trat auf und weissagte auf Eingebung des Geistes. Ich lese diese Stelle mit Absicht, damit wir erkennen, in welch einer Weise die neutestamentliche Gemeinde gegründet, welche Dienste in ihr gewesen sind, um zu wissen, dass das Ende dem Anfang gleich werden muss und dass Gott eine Zeit der Wiedererstattung aller Dinge verheißen hat, bis hin zu der Sendung eines Propheten, der mit dem Propheten Elia verglichen wird. In Apostelgeschichte, dem 13. Kapitel, steht in Vers 1, in Antiochien wirkten damals in der dortigen Gemeinde folgende Propheten und Lehrer. Und dann werden sie namentlich aufgeführt. Wir sehen also, dass es alttestamentliche Propheten gab, bis auf den Propheten Malachi, die das Heilsgeschehen vorausgesagt haben. Und dann gab es Männer Gottes im Neuen Testament, die unter der gleichen Salbung des Heiligen Geistes standen, um das, was vorher unter dieser Salbung durch den Mund der Propheten vorausgesagt wurde, dann biblisch einzuordnen. Ich lese aus 1. Korinther, die bekannte Stelle, 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 28. Und zwar hat Gott in die Gemeinde eingesetzt, erstens die einen zu Aposteln, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern und dann werden noch andere Dinge aufgeführt. So hat Gott die Gemeinde gegründet, so hat er sie geordnet und vielleicht noch das direkt passende Wort dazu. Aus Epheser Kapitel 4, Vers 11, Epheser Kapitel 4, Vers 11, und eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, dann Hirten und Lehrer. Gott hat bestimmt, Gott hat eingesetzt. Wir müssen, um uns in die göttliche Ordnung einfügen zu können, die von ihm gesetzten Dienste, die von ihm gesandten Männer, die die göttliche Botschaft gebracht haben, erkennen, das, was Gott sagt, respektieren. Sonst kann es uns wirklich passieren, dass wir mit Pauken und Trompeten, mit viel Halleluja-Begleitung, an der eigentlichen Sache vorbeigehen. Damals, bei dem ersten Kommen Christi, waren sich die religiösen Führer ihrer Sache so gewiss. Sie haben Gott ja gesungen, mit voller Brust, mit ganzer Seele, haben ihre Gottesdienste gefeiert, ihre Opfer dargebracht. Sie wussten genau, was getan werden sollte. Was aber sagte der Herr? Die Gestalt des Himmels, die könnt ihr deuten. Ihr wisst genau, wann es Reden gibt und so weiter. Aber die Zeit könnt ihr nicht unterscheiden. Es geht einfach darum, nicht nur ein bisschen religiöse Politik zu betreiben und das Gewissen ein wenig zu betäuben, weil man Angst hat, in die Hölle hinunterzufahren. Es geht einfach darum, dass wir als Kinder Gottes unseren Stand klar und deutlich einnehmen auf den Worte Gottes, auf den Verheißungen, die uns für diese Tage gegeben worden sind und somit Gott Recht geben, mit ihm übereinstimmen und dann in seinen Plan eingefügt werden. Wir müssen einfach den Ernst der Stunde, in der wir angekommen sind, auch begreifen. Sonst kann ja jeder ein bisschen fromme Musik machen und ein großes Programm aufziehen. Ja, ist Gott in dem Programm? Hat Gott den Betreffenden gesandt? Hat er eine göttliche Botschaft? Ja, wenn, wo ist sie? Wie hört sie sich an? Wir müssen reell werden uns gegenüber und auch vor Gott und klar die Verheißungen aus dem Worte erkennen und dann ihre Erfüllung erwarten und uns so ganz und gar auf die Sandte Gottes stellen. Wir haben zum Beispiel gestern, das darf ich ja kurz erwähnen, ist ja allen bekannt, den Tag an die Erinnerung der Himmelfahrt Jesu Christi gefeiert. Und dieses Wort hier in Epheser 4 handelt ja eigentlich von dem Thema. Ich habe Vers 11 gelesen, lasst mich noch Vers 8 bis 10 lesen. Daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass er auch in die niedrigen Gegenden der Erde hinabgestiegen ist? Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Und dann kommt Vers 11. Und eben dieser, der Sieger von Golgatha, der Überwinder, der sein Blut am Kreuz vergossen und dann hinuntergefahren ist in die Hölle, der die Hölle besiegt, den Tod besiegt, den Satan besiegt, und die Schlüssel des Todes und der Hölle an sich genommen und am dritten Tage siegreich auferstanden ist und dem Johannes sagen konnte, ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Herr ist das Haupt der Gemeinde und wir haben uns als Glieder in diesen göttlichen Leib einfügen zu lassen. Da kann nicht jeder meinen, er darf solo singen oder spielen. Das hört alles auf. Das geht überhaupt nicht mehr. Wenn Paulus in 1. Korinther 11 schreibt, dass wir den Leib des Herrn unterscheiden müssen, dann wird es höchste Zeit. 1. Korinther 12 hat Paulus ja deutlich gesagt, wie der irdische Leib viele Glieder hat, so bilden wir als wahrhaft Gläubige aus dem Samen des Wortes durch den Geist wiedergeborenen Menschen, so bilden wir die Glieder am Leibe Jesu Christi. Aber, wie eben schon gesagt, der Prophet Hesekiel sah ja in der Talebene viele Totengebeine. Und plötzlich bekam er den Auftrag, sprich zu ihnen, und dann weissagte er, und siehe, Leben kam hinein, und sie wurden alle an ihre Stelle gefügt, so dass die Sache Hand und Fuß, Kopf und Beine hatte. Dasselbe muss jetzt durch die Wortverkündigung und durch eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes geschehen, dass die Glieder des Leibes Jesu Christi zusammengefügt werden und nicht einem Menschen, sondern dem Haupt Christus unterstellt werden und so eine göttliche Einheit bilden als der Ort der göttlichen Offenbarung hier auf dieser Erde. Wenn wir schon das Thema der Himmelfahrt Christi kurz angeschnitten haben, lasst mich dazu wenigstens zwei oder drei Stellen lesen und sie kurz mit unserer Hinaufnahme verbinden. Lukas Kapitel 24, Lukas 24, Vers 50. Hierauf führte er sie hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Er hob dann seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Ich lese dazu Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Apostelgeschichte Kapitel 1, 9 bis 11. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Ein Wolken nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und als sie ihm noch unverwandt nachschauten, während er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Amen.
Amen.
Amen. Er wird nicht als Idee, als Illusion kommen. Derselbe Jesus, der um unsere Bille als das Wort Fleisch wurde und in diese Welt hineingeboren worden ist, der unter Pontius Pilatus gelitten, der gestorben, ja, der gekreuzigt wurde, der begraben wurde, der am dritten Tage auferstand und in den Himmel fuhr, derselbe Jesus wird leibhaftig wiederkommen, so gewiss wir leibhaftig verwandelt und den Auferstehungsleib erhalten werden und mit denen, die in Christo entschlafen sind, dem Herrn entgegengerückt werden und ihm in der Luft begegnen. Ja. Irgendein Bruder sagte mir mal in den Vereinigten Staaten, die Luft, in der wir dem Herrn begegnet sind, das ist die neue Himmelsluft, die uns hier umweht. Am letzten Sonntag sagte mir jemand in London, der Bräutigam sei schon hier und hat die Braut mit Gaben beschenkt. Ja, ich habe gesagt, das hat er am Pfingsttage getan, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wenn der Bräutigam kommt, um die Braut heimzuholen, dann erfüllt sich, was in Johannes 14 geschrieben steht. Jesus gab die Verheißung. Lasst mich euch lesen, denn es ist immer wichtig, dass man Gott selber reden lässt durch sein teures und heiliges Wort. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr, wo ich bin, auch ihr seid. Wir haben keine Verheißung, dass der Herr nach Amerika kommt oder nach Deutschland. Wir haben die Verheißung bei der Wiederkunft Jesu Christi, dass er wiederkommen wird und die in Christo entschlafenen werden zuerst auferstehen. Ich lese es euch und ich bitte euch innigst darum. Deutet nichts. Lasst das Wort, so wie es geschrieben steht, auch stehen. Glaubt es und wir werden es dann auch erfüllt sehen. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Hier ist der 14. Vers eigentlich der wichtigste, der von den meisten überhaupt nicht gelesen und auch nicht beachtet wird. 1. Thessalonicher 4 vom Vers 14. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen.
Amen.
Wenn die in Christo Entschlafenen nicht mit seinem Kommen da sind, dann ist die Schrift gebrochen. Er wird die in Christo Entschlafenen mit sich bringen, die ja auch den Auferstehungsleib bekommen müssen. Habt ihr das begriffen?
Amen.
Denn die erste Auferstehung ist ja noch vor uns. Also, er wird die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen. Und dann kommt das Herrliche hier. Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraus haben. Ja, stellt euch vor, wenn Christus jetzt schon unter den Lebenden wäre, dann hätten wir den Entschlafenen ja eine Meile voraus. Und hier sagt das Wort, wir, die wir leben, werden den Entschlafenen nichts voraus haben. Der Respekt vor dem Worte Gottes ist die göttliche Weisheit und der Anfang, der uns zu der göttlichen Offenbarung und Erkenntnis führt. Und wie schön formuliert, das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Er hätte sagen können, so spricht der Herr. Denn es ist ein Wort des Herrn. Und das Wort des Herrn ist, so spricht der Herr. Denn das sagen wir euch aufgrund des Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst, nicht eine Idee, nicht eine Lehre, nicht eine Offenbarung, nichts. Der Herr selber. Und derselbe Herr, der gekreuzigt, der begraben, der auferstanden und der gen Himmel gefahren ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie er gen Himmel gefahren ist. So sagt es die Heilige Schrift. Und so glauben wir es. Sobald sein Weckruf erging, zuerst muss der Weckruf erging, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Und alsdann werden wir allzeit bei dem Herrn vereint sein. Dann wird die gesamte Brautgemeinde, die bluterkaufte Schar, die wahrhaft Gläubigen aus dem Alten und dem Neuen Bunde, werden dann mit Abraham, Isaac und Jakob bei dem Mahl Gottes in der Herrlichkeit sein. Heute sind wir alle noch auf Erden zerstreut und warten auf die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Eines der wichtigsten Worte in diesem Zusammenhang steht in 1. Johannes im 3. Kapitel. Hier wäre es der 3. Vers. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 3. Ja, vielleicht schon Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen jedoch, dass wenn diese Offenbarung eintritt, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Habt ihr alle mitgelesen? Habt ihr alle den wirklichen Respekt vor dem Worte Gottes? Wenn diese Offenbarung eintritt, sagt uns Gottes heiliges Wort, dann werden wir ihm gleich sein. Wo bleibt die Verwandlung unseres Leibes? Wer ist ihm heute gleich? Es wäre Vermessenheit, wenn jemand das von sich glauben oder annehmen würde. Und hier steht geschrieben, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Die Braut wird den Bräutigam begegnen. Und die Braut wird eine Realität sein. Die Auferstehung wird eine Realität sein. Die Verwandlung unserer Leiter wird eine Realität sein. Die Himmelfahrt, die Entrückung wird eine Realität sein. Das Hochzeitsmahl wird eine Realität sein. Die Dinge, die Gott in seinem Worte verheißen hat, werden, wenn sie ihre Erfüllung finden, göttliche Realität sein. Ich bin ganz ehrlich, es würde mir gar nicht genügen, wenn jemand ein bisschen Atmosphäre macht und dann schon sagt, das ist es. Ich möchte die Sache selber erleben. Wie wir die Bekehrung, die Wiedergeburt, all die Segnungen von Gott empfangen und persönlich erleben, so müssen wir auch die Dinge, die noch ausstehen, aber zur Vollendung des Heilsratsschlusses Gottes gehören, so müssen wir damit rechnen und daran glauben, dass der Herr sie erfüllen wird, wie schon vorhin erwähnt. Zwei werden dann auf dem Feld sein, einer genommen, einer rannt zurück. Da gibt's keine Deutung. Die Worte sind so klar, dass eine Deutung eine Kriminalität Gottes wäre. Hört auf mit Deuten. Glaubt, wie die Schrift sagt. Nur so können wir vor Gott bestehen. Gedeutet ist doch lang genug worden. Und wo haben uns all die Deutungen hingebracht? Was hat Bruder Brenham so oft gesagt? In den Denominationen wird das Wort gedeutet. Aber Gott sendet einen Propheten, um uns aus allen Deutungen herauszuholen und zum Worte zurückzuführen. Denn das Wort ist der Originalsame. Und wie auch schon erwähnt, das Wort bleibt in Ewigkeit. Und Petrus sagte, das ist das Wort, das Evangelium, das wir verkündigen. So viel zu dem Thema der Wiederkunft unseres geliebten Herrn und Bräutigam. Mit seiner Wiederkunft dürfen wir tatsächlich jetzt jeden Augenblick rechnen. Ich weiß nicht, ob wir heute noch auf das Geschehen, sei es politisch, sei es religiös, hier noch eingehen können. Aber so viel, wie in den letzten Monaten geschah, ist in den letzten 45 Jahren nicht geschehen. Vor unseren Augen geschehen Dinge, die in Worte Gottes vorausgesagt wurden. Und wie oft haben wir es betont, wenn das Evangelium allen Sprachen und Völkern verkündigt werden soll, dann muss Gott die Türen dazu öffnen, damit es geschehen kann. Wenn da ein eiserner Vorhang ist und dort noch ein anderer, wie kann es geschehen? Gott hat auch die irdischen Mittel und Möglichkeiten gegeben, damit das Wort getragen und verkündigt werden kann. Aber speziell jetzt die politischen Ereignisse sind einfach urgewaltig. Fangen wir ganz kurz nur, habt keine Angst, wir werden rechtzeitig schließen. Aber ganz kurz, was das Volk Israel betrifft. Ich glaube, dass jeder, der Gott erlebt hat, das Volk Israel als das Bundesvolk Gottes liebt und anbetet. Wer das Volk Israel nicht liebt, kann Gott nicht lieben. Gott hat über Abraham, Isaak und Jakob ein Volk erwählt. Wir können ihn nicht fragen, warum er es tat. Er hat es getan. Seinem Namen sei die Ehre dafür. Aber schaut, was in jüngster Zeit geschieht. Und ich habe vor meiner Abreise einen Artikel aus der Thüringer Zeitung gelesen. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn man schon von dem, was bei uns und in Berlin und jetzt auch neuerdings in Frankreich geschieht, dann ist man sehr betroffen. Aber was ich da gelesen habe, bei der 1000-Jahr-Feier sind Riesentransparente getragen worden mit der Aufschrift Tod den Juden, uns das Leben. Da sind ganz offen Parolen getragen, gerufen, verbreitet worden. Eine solche Einstellung gegen die Juden, wie es in Russland ja nie bekannt geworden sind. Jetzt fragen wir uns, warum Gott das zulässt. Ich bin nicht Gottes geheimer Rat, aber so viel dürfte doch zutreffen. Es wird noch Juden in all den Ländern geben, die nicht nach Russland, nicht nach Frankreich, nicht nach Deutschland gehören, die in das Land der Verheißung zurück müssen, damit Gott sich ihnen offenbart. Und deshalb lässt Gott die Dinge zu, damit sie ihre Koffer packen, denn die Zeit drängt. Habt ihr das begriffen?
Amen.
Gott hat manche Wege, die wir nicht verstehen. Und es steht im Propheten Jesaja 55 geschrieben, meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So hoch der Himmel über die Erde ist, sind meine Wege höher als eure Wege. Aber was geschieht? Die Juden müssen zurück. Das ist das verheißene Land. Sie können hier nicht gesegnet werden. Sie müssen zurück. Denn da werden die beiden Propheten nach der Entrückung die göttliche Botschaft bringen. Und wer sie hören will, der muss doch sein. Sonst bekommt er sie nicht zu hören. Also lässt Gott es wieder am Ende dieser Generation zu, dass die Letzten, die bis jetzt noch geträumt haben, die gezögert haben, dass die nun ihre Koffer packen und dahin gehen, wohin sie gehören, damit sie da sind, wenn die göttliche Botschaft verkündigt werden wird. Ihr Lieben, das sind die Wege Gottes, die wir nicht immer erklären oder verstehen können. Aber so viel Respekt haben wir vor Gott, dass er nichts zulässt, was nicht seinem Zweck und Willen dienen würde. Immer verbindet Gott irgendeinen Sinn und Zweck mit dem, was geschieht. Wir wissen, sie sind aus über 100 Ländern zurückgekehrt. Und das ist gut so. Aber wie schon gesagt, die Letzten müssen jetzt mit Macht zurückkommen. Wenn es nicht im Guten geht, dann muss Gott eine kleine Zuchtroute benutzen, damit sie heimkehren. Denn so ist es schon durch den Propheten Mose gesagt worden, dass Gott sein Volk zerstreuen würde in alle Lande und sie am Ende der Tage zurückholen. So steht's in Jeremia 31. So steht's in, jawohl, ich sehe eben gerade, dass geschrieben wird. Das freut mich aufrichtig. Denn was nützte es, wenn wir hier das Wort verkündigen würden und niemand würde darauf achten? Jeremia 31, von Vers 7 könnt ihr lesen und dann ja bis Vers 14. Ebenso im Propheten Jesaja, im Propheten Hesekiel. Es gibt eine große Anzahl. Jesaja 14, eine der wichtigsten Stellen. Denn der Herr wird sich Jakobs erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie auf ihrem Heimatboden zur Ruhe bringen. Es gibt gewaltige Verheißungen. Hesekiel 36, 37, 38 und viele andere Stellen in dem prophetischen Wort, wo davon die Rede ist, dass es sogar am Ende der Tage, am Ende der Jahre geschehen wird. Am Ende der Tage steht einige Male in Hesekiel 38. In Vers 8 steht, nach geraumer Zeit sollst du Befehl erhalten, am Ende der Jahre sollst du über ein Land kommen, das sich vom Kriege erholt hat. Wenn die Feinde Israels dann wieder auf Israel losgehen werden. Aber wir können in all diese Dinge jetzt nicht näher eingehen. Es sollte nur Erwähnung finden, dass wir begreifen, am Anfang dieser letzten Generation, mit dem, was im Zweiten Weltkrieg geschah und dann natürlich kurz darauf, ist ja der große Exodus eingeleitet worden. Am 14. Mai 48 hat man auf den Straßen Jerusalems das Lied gesungen, das wir oft singen, Glory, Glory, Halleluja. Und man hat getanzt und dem Herrn die Ehre gegeben. weil das Land wieder zu einem Land geworden ist. Und wer hat es getan, wer hat es gewollt? Es ist die Erfüllung biblischer Prophetie. Und es steht auch geschrieben, am Feigenbaum lernen ein Gleichnis. Viele mögen sagen, das ist eine willkürliche Deutung. Nein, das Wort Feigenbaum ist mit Bezug auf Israel schon im alttestamentlichen Wort gegeben worden. Und das möchte ich euch vorlesen. Es steht nicht nur in Matthäus 24, es steht in Hosea im 9. Kapitel im 10. Vers. Wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum in seinem ersten Triebe, sah ich eure Väter an. Wenn unser Herr im Lukas-Evangelium sagt, wenn der Feigenbaum saftig wird und alle anderen Bäume. Ein sehr wichtiges Wort. Nicht nur der Feigenbaum, auch alle anderen Bäume. Ich lese es euch vor. Ich bin Gott dankbar, dass wir 4 Evangelien hatten. Und was nicht in einem steht, das steht im anderen. Und sie ergänzen sich untereinander, so dass wir in der Tat eine Gesamtübersicht haben. Lukas 21, Vers 29. Er sagte ihnen dann noch ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. Sobald sie ausschlagen, erkennt ihr, wenn ihr es seht von selbst, dass nunmehr der Sommer nah ist. Wenn das Volk Israel der Feigenbaum ist, dann sind automatisch alle anderen Völker, die ebenfalls unterdrückt und beherrscht worden sind, in der Zeit als Kolonial, das große Empire, das große britische Empire, über die halbe Welt regierte, 49 Staaten unter der britischen Krone allein, ganz Asien, ganz Afrika, hat sich das Joch der Unterdrückung abgeworfen, sind alle selbstständig geworden nach dem Zweiten Weltkrieg, und das Volk Israel. Und was geschieht jetzt? Merkt euch das. Und das ist ein Wort des Herrn. Die letzten Bäume schlagen jetzt aus. Die baltischen Republiken. Was haben die mit dem zu tun, was Hitler oder Stalin da vereinbart oder gemacht hat, Grenzen verschoben hat? Jetzt schlagen sie alle aus. Die ersten haben schon am Anfang dieser letzten Generation ausgeschlagen. Jetzt schlagen die letzten aus. Die Zeit brennt. Sie wollen das Joch abschütteln, das ihnen aufgejocht wurde. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ihr mögt denken, wie ihr wollt, aber ich habe die politischen Dinge sehr, sehr gut beobachtet. Und es liegt mir ein wenig, ich muss aufpassen, wenn Gott mich nicht gerufen hätte zur Verkündigung des Wortes, dann wäre ich Politiker geworden, das stimmt. Ich wäre es mit Leib und Seele geworden, bin ich schlecht genug dazu. Aber wie dem auch alles so sein, wir müssen die Dinge in der Tat beobachten. Als Gorbatschow das letzte Mal in Ostberlin war, wisst ihr, was er, Herrn Honecker, ins Buch geschrieben hat? Wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte. Ich habe schwarz auf weiß, sehr schön geschrieben. Wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte. Ein paar Monate darauf hat der Mann, der zu spät kam, schon von der Geschichte die Strafe bekommen. Und siehe da, was steht in Lukas Kapitel 1? Er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. Er ist der Herr. Ja, wie viele Könige sind abgesetzt worden in den letzten paar Monaten? Das ging ja Zug um Zug. Und was geschieht jetzt? Das Römische Reich. Und hört, das Römische Weltreich, auf dem die weltweite geistliche Macht sitzen wird. In der Bibel werden manchmal Begriffe verwendet, die uns nicht ganz angenehm sind. Offenbarung 17 sagt uns, da reitet eine Hure auf dem Tier. Und dann würde jemand sagen, Mann Gottes, ein solches Wort gehört doch nicht in eine so anständige Versammlung, wie wir es heute sind. Aber Gott hat ja Beispiele genommen. Ein Weib ist untreu geworden und ist von Gott abgefallen. Und die Heilige Schrift spricht im 2. Thessalonicher 2 von dem großen Abfall, von dem Mann oder Menschen der Sünde, der sich über alles, was Gott betrifft und den Gottesdienst erheben würde. Aber dass das Gewaltigste ist tatsächlich hier in Offenbarung 17, wo uns so schön vor Augen gestellt wird. Hier, ihr könnt ja die ersten Verse alle lesen. Man brauchte eigentlich die ganze Nacht, um eine richtige Bibelstunde über diese Dinge zu machen. Ihr könnt es selber lesen, das Tier mit den 7 Köpfen, 10 Hörnern und so weiter. Und von Vers 4, das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelstein und Perlen reich geschmückt. Und in ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher mit Gräueln und mit dem Schmutz ihrer Buhlerei gefüllt war. Und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein großes Geheimnis, Großbabylon, oder ein Geheimnis, Großbabylon, die Mutter der Buhlerinnen und der Gräuel der Erde. Ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Bei ihrem Anblick geriet ich in großes Staunen. Ich weiß nicht, ob ihr alle das Buch gelesen habt, das traditionelle Christentum, aber wer ein wenig in die Geschichte und Kirchengeschichte hineinschaut, der bekommt wirklich ein Entsetzen. Wie viele Märtyrer sind gewesen, nur weil sie sich nicht dem Joch dieser Weltkirche gebeugt haben. Und wenn hier von einem Tier ist immer Macht, wollt ihr es wissen? Dann lese ich es euch vor aus dem Propheten Daniel, nur damit ihr nicht von hier geht und sagt, der Mann hat etwas in den Raum gestellt, von dem wir nicht wissen, was es ist. Daniel 7, Vers 23. Er gab mir also folgende Auskunft. Das vierte Tier, ein viertes Reich, das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen. Es wird die ganze Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen. Wer dieses Kapitel bis zu Ende liest, der kann weiterlesen, dass dann noch von den 3,5 Jahren gesprochen wird, in denen die dann Heiligen der Verfolgung ausgesetzt sein werden. Und in Vers 27 steht, als dann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Mächte werden ihm dienen und untertan sein. Das letzte Weltreich ist das römische Weltreich. Und die Zusammensetzung, die jetzt hier in Zentraleuropa geschieht, ist einfach eine Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse. Warum nennt man die Verträge für die europäische Gemeinschaft die römischen Verträge? Weil sie in Rom gemacht und unterschrieben worden sind. Glaubt es mir, die Zeit ist fortgeschritten. Sogar die Wunde, die dem Tier beigebracht wurde, als ein Kopf wie zum Tode geschlachtet war. Alles, die Wunde wird geheilt. Die ganze Welt wundert sich. Selbst die Teilung, die durch unser Land all die Jahre ging, plötzlich, und die ganze Welt staunt, bekommt ein wenig Angst, aber niemand braucht Angst zu haben. Wir sind, wenn wir Frieden mit Gott haben, ein friedliebendes Volk. Aber wir sehen, dass sich jetzt alles vor unseren Augen erfüllt. Und wenn ihr wollt, kann ich euch ein Prospekt zeigen. Ich habe ihn wahrscheinlich bei mir mit der Ökü-Münze. Wer kennt sich da ein bisschen aus? Die europäische Währung, auf der ja alles verhandelt und abgerechnet wird. Alles eilt. Nichts duldet mehr einen Aufschub. Und wir werden die politische und die wirtschaftliche und religiöse Einheit Europas in aller Kürze haben. Und wer da nicht mitmacht, der wird, wie die Heilige Schrift es sagt, nicht kaufen und nicht verkaufen können. Und wir kommen zu den Punkten, die fragen, was ist das Mahlzeichen des Tieres? Was ist das Tier? Was ist die Zahl 666? Da gibt es so viele Meinungen. Aber was sagt Gottes Wort darüber? Was stimmt? Wir müssen die Dinge wissen. Und dann auch der Ruf, ihr mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt. Ich weiß, dass es nicht populär ist, wenn man gegen den Strom schwimmt und gewisse Dinge bei Namen nennt, aber wir als Gemeinde des lebendigen Gottes glauben das Wort so, wie es von Jerusalem ausgegangen ist und nicht, wie es von Rom, ihr wisst, was ich sagen will, verfälscht wurde bis zur Unkenntlichkeit. Ich habe das nicht übertrieben. Es ist die Wahrheit. Alles ist verfälscht worden, nur noch der äußere Name mag das sein, aber alles andere stimmt in der Tat nicht mehr. Und seit den Tagen der Reformation hat Gott ja einen neuen Anfang gemacht und es gab immer mehr Klarheit und Klarheit. Eine Erweckung nach der anderen, bis hin zur Ausgießung des Heiligen Geistes um die Jahrhundertwende. Und dann natürlich im Mai 46, als Bruder Brennen diesen himmlischen Besuch bekam. Und ich glaube das. Ich glaube das so, ich glaube, dass ein Engel Gabriel zu Daniel kam und zu Maria kam und zu Zacharias kam. Und Männer Gottes, die hat sie auf Erde gegeben, die in der Tat Verbindung mit Gott hatten. Glaubt ihr das? Ich glaube es.
Amen.
Ich glaube es aus voller Überzeugung. Ich habe auch das Wort aus dem 4. Mose gelesen, als Gott sagte, ist ein Prophet in eurer Mitte. Dann offenbare ich mit ihm, rede durch Träume und Gesichter zu ihm. Aber mit Mose sprach der Herr von Angesicht zu Angesicht und er konnte seine Gestalt sehen. Wenn ihr mir nicht böse seid, dann sage ich euch, dass Bruder Brigham tatsächlich einmal den Herrn gesehen hat in einem Weizenfeld. Und er sah das Gewand und er schaute weg von ihm und er schaute dann zu ihm und hat Jesus gerufen. Und als er Jesus, das Wort Jesus, über die Lippen brachte, wandte sich der Herr ihm zu und schaute ihn an und streckte ihm seine beiden Hände entgegen. Und Bruder Brigham fiel natürlich hin. Er sagte, dass er den Engel des Herrn, der zu ihm kam, oft gesehen hat, hat ihn ja beschrieben, aber dass er einmal den Herrn gesehen hat. Und er sagt, es gibt keinen Maler, keinen Kunstmaler, der die Gesichtszüge des Herrn irgendwie festhalten könnte. Ihr wisst, ich hatte ja die große Gnade und das Vorrecht, diesen Mann Gottes, und ich schäme mich nicht zu sagen, dass er der größte Gottesmann seit den Tagen Jesu Christi war. Ein Mann von Gott gesandt, ein Prophet, mit der göttlichen Botschaft für diese Zeit. Ich könnte euch viele Stellen aus dem Worte Gottes lesen. Und glaubt mir, ich bin kein Narr. Ich würde es nicht wagen, in über 100 Länder zu reisen und mein Leben und meine Zeit zu opfern und aufs Spiel zu setzen, um dann den Leuten Märchen zu erzählen. Ich sage euch die Wahrheit. Ich möchte euch dazu nur ein paar Bibelstellen lesen, damit auch dieser Teil heute an diesem Orte mit auf den Weg gegeben wird. In Amos 3 steht die bekannte Stelle, Amos 3, Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts, ohne zuvor seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben. Ehe Gott etwas Besonderes auf Erden tat, hat er es einem Propheten, sei es Abraham, Mose, Elia. Es gab Propheten, denen Gott sich offenbart. Es gab einen Johannes, den Täufer, der dem Herrn den Weg bereitete, der einen ganz besonderen Dienst und Auftrag hatte. Und wie wir vorher ja gelesen haben, gibt es ja die Stelle im Neuen Testament, dass der Herr ebenfalls einen Propheten senden wollte. Aber ich lese auch die Stelle aus dem Propheten Malachi, der zweitletzte Vers. Malachi, das letzte Kapitel im Alten Testament, zweitletzte Vers. Wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Das ist ein sehr wichtiger Ausspruch. Ihr wisst ja, wer Elia war. Elia war ein Mann Gottes, der auf den Berg Karmel ging. Da waren 450 Priester, Aschera-Priester, 400 Baals-Priester. Und das Volk Israel, das Volk Gottes, schwankte hin und her. Und dieser Mann Gottes begab sich auf Geheiß des Herrn. Dorthin hat den Altar aufgerichtet, die 12 Steine genommen. Warum 12 Steine? Ihr könnt's in 1. Könige 18 nachlesen. Er nahm die 12 Steine entsprechend der Zahl der 12 Stämme Israels und hat den Altar des Herrn wieder aufgebaut. Dann betete er und Gott erhörte und Feuer fiel vom Himmel. Gott hat einen Mann gesandt, der die Lehre der 12 Apostel neu auf den Leuchter gestellt hat. Gott hat einen Mann gesandt, um uns zurückzubringen zu den ursprünglichen Worten, zu der Verkündigung, die unvermischt, ohne Deutungen, ohne Abänderungen im Urchristentum gehandhabt wurde. Die Verkündigung über Gott, über Taufe, über Abendmahl, all diese Dinge, die im Laufe der Kirchengeschichte abgeändert, umgedeutet worden sind. Gott wollte, und das zeige ich euch jetzt, dass es mit der Wiederkunft Christi zusammenhängt, der Gemeinde vor dem Kommen des Herrn eine Zeit der Zurechtbringung, der Wiedererstattung und der Erquickung schenken. Ich lese aus dem Worte Gottes, Apostelgeschichte, Kapitel 3, von Vers 19. So tut den Buße und bekehret euch, damit eure Sünden vergeben werden und ihr den für euch zum Gesalbten bestimmten Jesus senden kann. Also, es geht um die Wiederkunft Jesu Christi. Und höret, was jetzt geschrieben steht. Diesen, also Jesus, muss allerdings der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Nach diesen Worten bleibt Jesus im Himmel, bis die Zeit der Erquickung und Wiederherstellung aller Dinge gewesen, also gekommen ist. Und dass Gott nun alle Dinge tut, wie er es im Worte verheißen hat, lesen wir weiter aus dem Matthäus-Evangelium, dem 17. Kapitel, ebenfalls eine bekannte Stelle. Und ich wünschte, dass alle den Zusammenhang erkennen. Als Jakobus, Johannes und Petrus mit Christus auf dem Verklärungsberg waren, kamen Mose und Elia auf den Verklärungsberg. Ihr könnt es alle nachlesen hier, Matthäus 17, dass auch Moses und Elia erschienen sind. Habt ihr es gewonnen? Vers 3. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und besprachen sich mit ihm. Nun, merkt euch, jetzt kommt die Frage. Die Frage von Seiten der Jünger, was die Sache mit Elia betrifft. Und ich lese euch jetzt aus Matthäus 17 die Verse 10 und 11. Da fragten ihn die Jünger, wie können denn die Schriftgelehrten behaupten, Elia müsse zuerst kommen? Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Also, Johannes der Täufer war schon gewesen und dieser Elia, der auf dem Berge der Verklärung ebenfalls war, ist ja auch da gewesen, hat aber keinen Dienst, sondern kam mit Mose, denn das sind ja die beiden Propheten, die wiederkommen werden, gemäß Offenbarung Kapitel 11. Und diese beiden waren hier. Und jetzt die Frage der Jünger, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst noch kommen müsse? Und dann die Antwort des Herrn. Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Also wollte Gott einen Mann nach dem Format des Propheten Elia senden, einen bestätigten Propheten, der nicht Deutungen, sondern das Wort verkündigt, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Jetzt kann ich schon fast ohne Prophet zu sein, die Gedanken lesen, dass manche meinen, Johannes war schon der Elia. Johannes kam im Geist und in der Kraft des Elia. Und dazu lese ich euch mindestens 2 oder 3 Bibelstellen, damit ihr auch das biblisch eingeordnet bekommt. Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1 von Vers 15. Mit Bezug auf Johannes wurde gesagt, denn er wird groß vor dem Herrn sein. Wein und berauschende Getränke wird er nicht genießen. Und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt werden. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Johannes Evangelium, Kapitel 1, von Vers 21 steht, Johannes Kapitel 1, von Vers, ja vielleicht schon von Vers 20, da bekannte er ihnen unverhohlen und erklärte offen, ich bin nicht Christus. Sie fragten ihn weiter, was denn? Bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Johannes wusste genau, welche Schriftstelle durch seinen Dienst erfüllt wurde. Nicht Malachi 3, der letzte Teil, sondern Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir. Und ebenso Jesaja 40, Vers 3. Ich lese weiter aus Johannes, Kapitel 1, Vers 23. Da antwortete er, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, ebnet dem Herrn den Weg, wie der Prophet Jesaja geboten hat. Aus dem Markus-Evangelium, dem 1. Kapitel, die 3 Verse. Markus, Kapitel 1, die 3 Verse. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hat folgenden Anfang genommen, wie bei den Propheten geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg herrichten soll, und eine Stimme ruft in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht gerade seinen Pfad. Ich frage euch, teile ich ein, was geschah, oder ist schon im Neuen Testament eingeteilt worden, was geschehen ist? Hier ist eingeteilt worden. Hier ist ganz klar gesagt worden, was in Malachi 3, Vers 1 und was in Jesaja 40, Vers 3 geschrieben steht. Ich bin nicht Markus. Markus, Lukas, die Evangelisten waren vom Heiligen Geist inspiriert, um das alles wirklich zu ordnen. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass es geordnet wurde. Wir haben eine von Gott geordnete Bibel. Und wohl dem Menschen, der das begreift und sich in diese göttliche Ordnung auch einfügen lässt. Warum haben wir so viel Unordnung? Weil die Menschen mit ihrem eigenen Verständnis an die Heilige Schrift herangegangen sind. Schaut, der letzte Prophet soll ja direkt vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn kommen. Dazu 2 Bibelstellen. Aus dem Alten eine und aus dem Neuen eine. Es könnten 10 auf Anhieb gelesen werden. Jesaja Kapitel 13, Jesaja Kapitel 13, von Vers 6. Heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wie ein Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen. Darum hangen alle Arme schlaff herab und jedes Menschenherz verzagt. Und dann könnt ihr alle weiterlesen. Vers 9. Wisset wohl, der Tag des Herrn kommt, ein erbarmungsloser, voll von Grimm und Zornesglut, um die Erde zur Öde zu machen und die auf ihr lebenden Sünder von ihr zu vertilgen. Denn die Sterne des Himmels und die großen Sternbilder unter ihnen lassen ihr Licht nicht mehr leuchten. Die Sonne verfinstert sich schon bei ihrem Aufgang und der Mond lässt sein Licht nicht mehr scheinen. Ihr könnt ja weiterlesen. Ihr könnt den Propheten Joel lesen und andere Stellen im Alten Testament. Kommt zu 2. Petrus, Kapitel 3, um auch genau zu wissen, dass Propheten des Alten Testaments und Apostel des Neuen das Gleiche sagten. 2. Petrus 3, Vers 10. Kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen und die Erde wird mit allen Menschen werden, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. Wann kommt dieser Tag? Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Wenn aber der Tag des Heils, wenn die Gnade zu Ende gegangen ist und die Brautgemeinde zur Herrlichkeit genommen wird, dann wird der Gnadenthron Gerichtsthron sein. Und was dann an Gerichten über diese Erde kommt, könnt ihr in der Offenbarung und in vielen anderen Stellen nachlesen. Man wird schreien, Berge fallen über uns, Hügel bedeckt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt, vor dem Zorn des Lammes. Es wird eine göttliche Abrechnung über den ganzen Erdkreis kommen. Die Hochmütigen werden gedemütigt werden. Und Gott hat eben gesagt, siehe, ich sende euch den Propheten, ehe dieser große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Gott hat ihn am Ende des Tages des Heils gesandt, am Ende der Gnadenzeit, um die Brautgemeinde herauszurufen, um ihr die göttliche Botschaft nahezubringen, dass sie zusammengebracht, dass sie vereinigt wird, dass sie zubereitet wird, um dann hinaufgenommen zu werden, um bei dem Herrn zu sein, alle Zeit. Paulus hat ebenfalls von dem Tag des Herrn geschrieben, 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Und dann mahnt er die Gläubigen, nicht einfach zu glauben, dass der Tag des Herrn schon da wäre. Und hier kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt und Zeichen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, und gleich schließen wir auf. 1. Thessalonicher 5, von Vers 1. Was aber die Zeit und Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keiner schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und jetzt kommt das Erkennungszeichen. Wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Ein sehr wichtiges Wort. In vielen Bibelstellen, besonders Matthäus 24, Lukas 21, Matthäus 17 und Lukas 17, viele Stellen sprechen von der Endzeit. Der Herr sprach von Kriegen, von Kriegsgeschrei, von Hungersnöten, von Erdbeben, von teuren Zeiten. Und dann sagt er, Matthäus 24, Vers 8, dies ist der Anfang der Wehen. Wir haben jetzt alles gehabt. Gewaltige Kriege, erster, zweiter Krieg, Hungersnöte, Riesen, Erdbeben. Natürlich, wenn es hier nicht schaukelt, dann meinen wir, es sei nicht gewesen. Aber es werden verschiedene Länder und Kontinente auf unterschiedliche Weise heimgesucht. Dort Krieg, da Hungersnot, da teure Zeiten. Und es ist so verteilt über die ganze Erde. Das alles ist gewesen. Und der Herr sagt, das ist der Anfang der Willen. Paulus, als Mann Gottes im Neuen Testament, schaut an das Ende der Endzeit und schreibt, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen. Was ist in den letzten 5 Jahren geschehen, seitdem Gorbatschow zur Macht kam? Eine Friedenskonferenz nach der anderen. Es geht nur noch um Abrüstung, um Sicherheit, um Frieden, um Sicherheit, um Frieden und Sicherheit, oder nicht? Habt ihr es nicht in den Schlagzeilen, in den Zeitungen gelesen? Es geht um Frieden, es geht um Sicherheit, es geht um Abrüstung, um alles und alles. Warum nicht schon vor 45 Jahren? Warum erst jetzt? Weil wir jetzt am Ende der Endzeit leben. Und wir sollten es erkennen, dass sich vor unseren Augen biblische Prophetie erfüllt. Wir erleben jetzt einen Teil der göttlichen Heilsgeschichte mit. Und das sollte uns durch Mark und Bein gehen. Die Toten sollten auferstehen, ich meine geistlich, und zur Besinnung kommen und erkennen, Gott macht Heilsgeschichte in unseren Tagen. Fassen wir es zusammen. Gott hat den Heilsplan schon vor der Zeit gefasst. Denn Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er weiß das Ende vor dem Anfang. Er hat dein und mein Leben gekannt, mit allen Höhen und Tiefen, mit Gutem und Schlechtem, mit allem Auf und Ab. Und ehe wir lebten und geboren waren, als wir noch Sünder waren, hat er auf Golgatha das Erlösungswerk seinerseits für die gesamte Menschheit geschenkt und verbracht. Jetzt können alle, die von Gott begnadigt werden wollen, zu ihm kommen, können sich zu ihm hin bekehren und dann Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland glauben. Denn so steht es geschrieben, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Dann im Johannesbrief, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt 2 Leben. Ein ganz natürliches Leben, das kann noch über den Tod hinausgehen, das tut es auch mindestens bis zum jüngsten Gericht oder noch länger. Aber ewiges Leben kann nur der haben, der aus Gott geboren ist. Denn Gott allein ist ewig. Engel sind geschaffen worden, Fürstentümer, Gewalten, alles ist geschaffen worden. Gott allein ist ewig. Und es steht im Johannesevangelium im 1. Kapitel von Christus geschrieben, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. 1. Johannes 5, Vers 20. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Es gibt nur eine Gottesoffenbarung, eine persönliche Gottesoffenbarung auf Erden, und die geschah in Jesus Christus, unserem Herrn. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Er hat's gesagt, er ist Immanuel, Gott mit uns. In ihm hat sich Gott mit der Menschheit versöhnt. Und wer ewig leben möchte, muss ewiges Leben haben. Das geht nicht anders. So wie wir zeitliches Leben benötigen, um auf dieser Welt zu existieren, so benötigen wir ewiges Leben, um eben ewig leben zu können. Und das ist einzig und allein in Gott. Und Gott hat sich uns in Christus offenbart. Wer ihn hat, der hat das ewige Leben. Der ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Und deshalb sagte Jesus, wahrlich, ich sage euch, ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Das Evangelium, Kapitel 3, steht das klar geschrieben. Freunde, wir sind heute nicht nur hier, um ein wenig wichtige Informationen zu geben über den geschichtlichen und heilsgeschichtlichen Ablauf. Wir sind hier, um euch ganz offen und ehrlich zu sagen, dass jeder Mensch, ganz gleich wie heilig der Vater und wie fromm die Mutter, wie fromm die Familie, wie oft die Bibel gelesen wurde und gebetet wurde, spielt alles keine Rolle. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wurde, ist in Sünden gezeugt und ist als Sünder von Gott getrennt in diese Welt hineingekommen. Und wer meint, dass eine fromme Handlung an der Sache was ändert, der hat sich getäuscht. Nicht eine fromme Handlung eines Amtsträgers ändert eine Geschichte. Die Handlung Gottes in Jesus Christus hat uns die Geburt aus Gott gebracht.
Amen.
Nur durch ihn haben wir die Versöhnung mit Gott. Und nur durch die göttliche Handlung in Christus, da ist unsere Erlösung geschehen. Und deshalb müssen wir euch ganz ehrlich und aufrichtig sagen, was ebenfalls in Johannes 3 geschrieben steht und von unserem Herrn sehr betont wurde: Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundert euch nicht, dass ich gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Wir haben es vorhin aus 1. Petrus 3, 1, 23 gelesen. Der Same ist das Wort, wiedergeboren durch den Geist Gottes, durch den ewig bleibenden Samen des Wortes. Eine Geburt bedarf des Samens. Wer aus Gott geboren möchte, muss den göttlichen Samen des Wortes in sich aufnehmen.
Amen.
Und dann kommt der Geist und macht dieses Wort lebendig, wie das Wort Fleisch wurde. Und es geschrieben steht, der Heilige Geist wird dich überschatten und das von dir Geborene wird Sohn des Höchsten genannt werden. Das Wort der Verheißung wurde der Maria gebracht. Sie glaubte das Wort der Verheißung. Und weil sie es glaubte, konnte der Geist über sie kommen. Und siehe, das Wort wurde Fleisch. Wie wird das Wort Fleisch in uns? Wie kommt die neue Geburt in uns zustande? Indem auch wir von Herzen alle Verheißungen Gottes glauben, das Wort in uns aufnehmen, den Geist über uns kommen lassen, damit etwas Göttliches Neues in uns geboren wird, nach dem Wort der Schrift, dass wir teilhaftig geworden sind der göttlichen Natur. Es gibt Söhne und Töchter Gottes schon hier auf dieser Erde. Wir warten allerdings noch auf die Verwandlung unseres Leibes. Aber machen wir sicher, dass unsere Seele und unser Herz umgestaltet und verwandelt worden sind. Der Herr ruft uns, er führt uns vor Augen, wie ernst die Zeit geworden ist. Er lässt uns wissen, die Zeit läuft aus. Sie geht zu Ende. Alle Dinge, die einen Anfang hatten, werden auch ein Ende haben. Und wir sind am Ende der Gnadenzeit angekommen. Gott hat uns beschenkt, hat sein Wort gehalten und die Verheißungen erfüllt und uns einen Propheten gesandt, mit dem so spricht der Herr. Nicht mit Neuoffenbarungen, sondern zurück zum Worte, dass die bereits in der Heiligen Schrift verborgenen Geheimnisse geoffenbart und auf den Leuchter gestellt worden sind. Wir sind dem Herrn sehr dankbar dafür. Ich bin es. Ich hätte nicht gewusst, was Gott vorhat. Ich hätte vieles nicht gewusst, wenn ich nicht durch den Dienst dieses Mannes Gottes angesprochen und von Gott erleuchtet und gesegnet worden wäre. Ich möchte das alle, auch wenn ihr im Moment das alles noch nicht verkraften könnt, zwei auf zu viel, auf einmal, aber was weiß ich, wann wir wieder hier sein können. Vielleicht kommt der Herr in der Tat schon sehr bald, denn keiner weiß es. Es gibt keinen von uns, der noch sagen müsse, das und das muss noch geschehen. Wir können da eigene Vorstellungen haben, bitte tut es nicht, sondern sagt Herr, mach mich bereit, wenn du heute kommst, dass ich mit dir in die Herrlichkeit gehen darf. Und da steht das herrliche Wort in Matthäus 25, die bereit waren, gingen ein. Sie gingen nicht nur dem Bräutigam entgegen, sie waren bereit, erfüllt und versiegelt mit Heiligem Geist. Was wird versiegelt? das in uns von Gott gewirkte, was in Ewigkeit bleibt. Und Gott drückt uns sein Siegel auf, erfüllt uns, salbt uns und versiegelt uns mit dem Heiligen Geist auf den Tag unserer Leibeserlösung. Und dann wird in Erfüllung gehen, was Paulus an die Römer schreibt. Wenn der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in unseren sterblichen Leibern wohnt, dann wird er unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Die Kraft Gottes, die uns dann verwandeln wird, muss in uns wohnen. Wenn sie nicht in uns wohnt, wird es nicht geschehen. Und ich meine, es sind alles sehr, sehr wichtige Bibelstellen, die wir auf das Kommen des Herrn warten, beachten sollen. Gott segne uns. Ich weiß nicht, ob die Dinge, die gesagt und vorgetragen wurden, ob sie von allem gereinigt und geordnet werden können, möge es der Geist Gottes bewirken.